Wo in Paris die Sonne aufgeht, das ist der Titel des Films, den wir jetzt in diesem Arteshot besprechen, auf Französisch. Im Original heißt er Les Olympiades, was ein Viertel ist im 13. Arrondissement in Paris, im Südosten. Deswegen geht da scheinbar die Sonne auf.
Hohe Häuser, Sonne am ersten Tag.
Genau, ich habe da aber auch nirgendwo in dem Film irgendwo gesehen, wo die Sonne aufgeht, und das taucht auch nicht im Dialog auf.
Die eine Chinesin sagt jetzt ja wie in Shanghai hier, also man hat einen tollen Blick. Ne? Also,
ja, aber, ja, das war's. Ja, das ist halt ein Viertel, wo sich vor allen Dingen asiatische Einwanderinnen.
Ja, es war eigentlich mal anders gedacht. Ne? Es war ja in 70er Jahren wurde das gebaut, so als großes Versprechen sozialer Gleichheit, also wie halt viele dieser brutalistischen Architekturen natürlich so eine Art Ideal im Hintergrund hatten. Und dieses Ideal hat sich leider nicht ganz bewahrheitet, was wir auch an den Protagonisten und an der Geschichte sehen.
Genau, wird ganz schön bebildert, dieses Areal, dieses historische, ich weiß nicht, ob es jetzt unter Denkmalschutz steht, aber es ist auf jeden Fall, wenn man mal in Paris ist, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Es sind so Betonbauten mit so Pagoden.
Und
so.
Ja, ist großartig. Tolle Architektur, finde ich. Also früher habe ich es gehasst, aber inzwischen mag ich es. Also,
es geht aber um diese drei Figuren und um Leben, Liebe, Job. Es gibt keinen richtigen Plot, den man jetzt hier auswalzen könnte. Ist auch ganz gut so. Die Geschichten, die in dem Film erzählt werden, basieren auf Comics von Adrian Tomini, der New Yorker Comic-Autor und Zeichner ist, und wo sich Jacques Audiard, ich glaube, drei herausgesucht hat und die dazu dann, in dem Fall würde ich es wirklich sagen, zu einem eigenen Ganzen zusammengefügt hat.
Aber es braucht ein bisschen, finde ich. Am Anfang, also die erste halbe Stunde, hatte ich das Gefühl, also dass dieses Kino der Krise, also Kino der Liebe, also dieses, alles ist in der Krise, Männlichkeit, Gesellschaft, dass das schon sehr sehr parallel läuft, diese verschiedenen Lebenslinien, die ja geschildert werden. Aber ich gebe zu, es fügt sich dann irgendwann zum Ganzen. Aber am Anfang dachte ich, nee, man merkt zu sehr, dass es drei Erzählungen sind. Aber dafür sind sie noch zu intensiv.
Er versteckt es auch nicht. Ne? Er macht ja dann immer so Titeltafeln, Kapitelüberschriften auch. Aber die Wege der Figuren berühren sich dann schon. Das sind eigentlich autarke Geschichten, die aber...
Genau, die dann so eine Verknüpfung haben. Zentrale Figuren, die von anderen Figuren wieder angespielt werden, und damit ergibt sich ein Ganzes. Also,
der Film hat so einen totalen Nouvelle-Vague-Touch. Das ist, glaube ich, eine der ersten Sachen, an die man denkt.
Auch schwarz-weiß, ne? Toller Schwarz-Weiß.
Auch schwarz-weiß natürlich, genau. Aber auch worum es geht, es ist sehr körperlich. Ja, es geht halt um junge oder jüngere Menschen. Es geht um Beziehungen, es geht um unterschiedliche Lebensentwürfe, vielleicht auch neue Lebensentwürfe. Und es geht halt auch um Personen stärker denn um Themen.
Ja, die eigentlich sind Personen, die eigentlich im Grunde liebesunfähig sind, die alle keine Beziehung wollen, sondern die Liebe wieder neu lernen müssen. Und das auf sehr subtile Art und überraschende Art. Also für mich war die Nora-Geschichte die berührendste. Also die hat mich wirklich umgehauen, weil es ja auch eine Missbrauchsgeschichte ist einerseits. Und normalerweise enden Missbrauchsgeschichten einfach immer scheiße, beziehungsweise sind einfach immer düster und hoffnungslos. Und schafft es daraus, ein tolles Happy End zu gestalten, dass die Hauptperson Nora auf der Suche nach ihrer Sexualität einfach, wie soll man sagen, sich wirklich spürbar selbst ermächtigt und ihren Körper in die Hand nimmt, ihr Leben in die Hand nimmt und damit auch noch Erfolg hat.
Ist aber auch sehr kurzgeschichtenhaft, ne?
Also ja, irgendwie Zustand A. Auf jeden Fall, genau. Du merkst, es funktioniert was nicht, also musst du was anderes machen und du hast dann am Schluss...
Die Wandlung ist auch sehr... Es sind halt tatsächlich kurze Geschichten. Das mag ich aber auch in dem Film, dass er halt eben, ja, ich sag öfter hier, dass wir über Filme reden, die sowas Flüchtiges haben, so eine flüchtige Qualität. Das hat dieser Film auch. Das hat mich von der Fotografie hier auch an Frances Ha erinnert, ist nicht ganz so witzig
wie
Frances Ha.
Guter Vergleich, ja.
Aber es ist schon so ein bisschen, wir haben ja jetzt vor...
Auch doch die Typ von Frauen, also die einfach ganz stark sich suchen und auch
im... Das Lebensgefühl auch, es ist eine Großstadt, aber irgendwie genau junge Menschen, die bei all den verschiedenen Lebensentwürfen, die da zur Disposition stehen, ihren Weg finden müssen und eigentlich nie wirklich eine Antwort finden, vielleicht jetzt mit der Ausnahme. Nein,
genau, sie hinterfragen einfach die klassischen Stereotypen, sie hinterfragen ihre Männlichkeit, ihre Weiblichkeit und versuchen daraus aus einer Art was Neues zu formen. Und das
wir haben ja vor einiger Zeit hier über Come On, Come On gesprochen, der auch so eine wunderschöne Schwarz-Weiß-Fotografie hat. Und obgleich der Film ja auch eine tolle Schwarz-Weiß-Fotografie hat, ist es halt eine ganz andere Schwarz-Weiß-Fotografie, was ich halt auch interessant finde. Auch stärker eben an der Nouvelle Vague angelehnt, weil bei Camon Camon hast du ja fast so Tableaus auch und es ist sehr, ich will nicht sagen abstrakt, aber es ist halt sehr stark komponiert und stilisiert, obwohl die Geschichte ja sehr lebensnah ist. Und hier ist die Kameraarbeit viel näher, viel bewegter, viel unmittelbarer und ja, körperlich hatte ich schon angesprochen, im Vergleich zu Nouvelle Vague, der Film ist körperlich, also es wird gebumst, was das Zeug hält, aus verschiedensten Gründen und in verschiedensten Konstellationen. Alle drei dieser Figuren kommen darin vor.
Und eine vierte Figur auch noch.
Also eine vierte Figur auch noch. Fandst du das voyeuristisch?
Nein, ich fand es tollen Sex. Ich fand es sehr zärtlich, einen sehr schönen Sex. Und vor allen Dingen ist zwar immer auch, jede sexuelle Handlung oder jede Sexualität war auch eine Suche nach dieser Körperlichkeit oder wie weit können wir gehen, was verändert sich dadurch in der Beziehung. Und gleichzeitig wurden ja die Sexualität immer auch neben das Berufliche gestellt. Also das eine hat mit dem anderen immer zu tun. Der Lehrer, der nicht als Lehrer arbeiten kann, die Absolventin der Elite-Uni, die im Callcenter arbeiten muss. Also alles ist miteinander verknüpft und dadurch hat sich auch für die Personen immer die Sexualität verändert. Also für mich war das eine der Sprachen der Liebe, die hier gesprochen wird. Aber es ist auch der Beruf ist eine Sprache der Liebe, denn das dringt ja bei ihr in den Callcenter-Sachen da. Kann sie sich ja manchmal einfach nicht an sich halten und dann wird das plötzlich, ist es kein Callcenter-Gespräch mehr und das ist ja auch dann ihr,
ja. Und die Art ja dann ruft, sehr harte oder sagen wir mal kompromisslose, unmittelbare Geschichten zu machen. Manche nennen ihn auch einen Macho-Regisseur, das ist sicherlich sein zärtlichster Film.
Obwohl, hast du Der Geschmack von Rost und Knochen gesehen?
Ja, aber da ist ja schon, also da ist ja die Körperlichkeit wirklich auch...
Genau, und da ist es auch die Suche nach Liebe eigentlich. Wie können Leute, die nicht lieben...
Aber wie es gemacht ist, ist
halt... Ja, völlig anders, völlig.
Thematisch gebe ich dir recht, aber das kannst du ja so oder so machen. Ja. Und ich fand schon, dass man dem Film den Vorwurf des Voyeurismus durchaus machen kann, und zwar auch nicht unbegründet, aber er ist zärtlicher als das, was er sonst macht. Es ist nicht plump, aber du hast schon dieses sehr direkte, sehr voll auf die 12, was du bei Rost und Knochen auch hast, in abgeschwächter Form. Also man erkennt schon, dass er zum Beispiel mit Céline Sciamma jetzt an dem Buch gearbeitet hat. Da sieht man schon im Film eine stärker weibliche Perspektive als in den vorherigen Filmen, wobei ich nie so genau weiß, wie groß dann die Arbeitsaufteilung war. Genau, ja. Aber man spürt in der Art und Weise, wie es gemacht ist, doch den Audiard raus. Ja, wobei, der Mann wird jetzt Ende des Monats 70 und macht jetzt da nochmal so was ganz anderes für seine Verhältnisse.
Wenn man das zum Beispiel mit dem Werk von Woody Allen vergleicht, also dann ist das so, wo das Werk immer unbedeutender wurde, die Dialoge immer schwächer, merkt man hier, dass es aufregend ist, dass er auch mit Jungen, wie du Céline Sciamma genannt hast, dass er mit jungen Autoren, Autorinnen zusammenarbeitet und sich inspirieren lässt. Und ich hätte niemals gedacht, hätte ich diesen Film gesehen, dass er der gleiche Regisseur wie von Der Geschmack von Rost und Knochen oder Sisters Brothers ist. Es ist wirklich eine ganz andere... eine ganz andere Filmsprache für mich und das ist toll, also dass einer sich wirklich so radikal auch neu erfinden kann und das macht Spaß und allein...
Gibt es da irgendwas hinzuzufügen?
Eigentlich nicht.
Wunderschöner Film, von dem man sich an die Hand nehmen lassen kann.
Ganz genau.
Nicht wunderschön, aber schöner Film. Ja. Und ist eine Reise wert in dieses Paris, in das 13. Arrondissement.
Das denke ich auch und dementsprechend da stoßen wir mit unserer positiven Farbe Grün an. Das
heißt,
Pastis. Pastis. Ich dachte, ein Absinth wäre drin, aber
gucken wir mal. Vielleicht bei mir.
Schauen wir mal. Tschüss.